Tempo muss ich immer an Zoomania Zulania. Nee, keine Ahnung. Kennst du dieses dieses Faultier, was da so mit dem Stempel? Egal. Aber ich bin trotzdem immer noch Florian. Der macht den Echte Papas Podcast, weil er Papa ist und er moderiert und produziert den. Und das macht er auch mit.
So, an dieser Stelle übernehme ich mal kurz. Ja, ich bin Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die Echten Papas.
Papa ist.
Entschuldigung, ich habe jetzt mal ein bisschen abgekürzt irgendwie.
Ja, du bist gestresst, oder?
Ich bin ja nie gestresst, ich bin ja die Ruhe selbst.
Ja, du bist gerade aus dem Urlaub wiedergekommen.
Das stimmt.
Da kannst du aber nicht gestresst sein.
Naja, es war ein kurzer Urlaub.
Okay, das bringt mich zu meiner Frage, die nämlich wunderbar, das war jetzt Steilvorlage. Marco, bist du eigentlich, deine Kinder, die sind ja fast, also mit einem Zeh aus dem Haus, bist du da eigentlich noch gestresst oder machst du dir jetzt selber irgendwie den Stress? Damit du das Gefühl hast, hier Stress zu sein, ne? Gibt ja auch Menschen, die...
Genau, das ist ja auch ein Privileg, gestresst zu sein, ne? Also manchmal, also ja, wie so ein Orden, ne? Wenn man nicht gestresst ist, hat man nichts geschafft im Leben.
Nee, ja, genau, gut. Du bist dann unter deinesgleichen, beziehungsweise du bist dann einfach, wie sagt man, in bester Gesellschaft, weil ist ja ein aktuelles Thema, Eltern-Burnout und ne, gibt ja ganz viel und ich finde das Thema ja trotzdem hochaktuell.
Ja, gut. Okay, aber um einmal ganz kurz auf deine Frage zurückzukommen. Ja, meine Kinder sind 15 und 18. Da hat man natürlich einen anderen Stress und ist anders gefordert als bei einem Baby oder bei einem Krabbelkind. Aber letztendlich muss man trotzdem auf die Entwicklung der Kinder immer wieder Rücksicht nehmen, sich darauf einstellen. Und natürlich gibt es auch da Stresssituationen. Ich meine, Pubertiere, ne? Also natürlich. Aber es ist vielleicht eine andere Art von Stress.
Naja, das ist doch okay. So. Mit der Antwort kann ich leben.
Gut, okay. Und du hast die Frage ja nicht ohne Grund gestellt.
Nee, genau, das wäre jetzt aber dein Part.
Ah, okay, gut. Genau, also weil wir sprechen heute über Stress und über Überforderung. Und zwar nicht nur wir beide, sondern auch mit einem Gast. Und das ist dieses Mal der Sebastian Tigges. Und den kennen viele vielleicht von Instagram, da ist er unter Tigges unterwegs, da hat er auch mal eine Zeit lang eine lustige Kolumne, die nannte sich The Walking Dead. Genau, und das sagt's im Grunde schon. Da sprach er nämlich viel über Überforderung. Er hat auch einen Podcast mit seiner Frau, der Marie Nasemann, einer Model-Schauspielerin, Family Feelings, und da sprechen sie auch viel über diese Themen, über Familie, Kinder, Paare, aber halt auch über so unliebsame Themen wie Mental Load, Überforderung, Eltern-Burnout, hast du schon gesagt. Also er hat den Stress, aber er spricht auch drüber. Und das ist tatsächlich eine rühmliche Ausnahme, weil ich finde, wir, besonders wir Väter, sprechen immer noch zu selten über solche Themen.
Total. Und diese Themen, die du gerade angesprochen hast, die, ich sag mal, Buzzwörter, die Schlagwörter, die sind ja meistens eigentlich eher Wörter, die wir mit unseren Gesprächspartnerinnen besprochen haben. Und diesmal haben wir einen Gesprächspartner für das Thema Mental Load unter anderem. Insofern, ich bin gespannt.
Gut, dann würde ich mal sagen, wir atmen jetzt einmal gemeinsam nochmal tief ein und aus. Und dann sind wir bereit für den Sebastian, oder?
Werbung.
Als Papa weiß ich, wie knapp die Zeit oft sein kann. Zwischen Job, Familie und den vielen kleinen Alltagsaufgaben bleibt kaum Raum für zusätzlichen Papierkram. Da ist es eine riesige Erleichterung, wenn wichtige Dinge einfach und schnell online erledigt werden können. Ein digitaler Service spart Zeit und sorgt dafür, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Meine Familie. Einen digitalen Service bietet auch die Allianz. Mit der Allianz Kfz-Versicherung kannst du alles ganz bequem online managen. Gerade im Schadensfall möchte man nicht lange suchen oder Formulare ausfüllen müssen. Und genau das bleibt dir mit dem persönlichen Versicherungsportal der Allianz, der Meine Allianz-App, erspart. Melde den Schaden einfach online über die App, egal zu welcher Uhrzeit. Mit der Allianz bist du und deine Family rund um die Uhr bestens betreut. Schaut mal in den Shownotes vorbei oder informiert euch unter allianz.de/kfz. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen. Und jetzt zurück zu unserem Gesprächspartner.
Ja, Hallo Sebastian, schön, dass du, hier zu uns gekommen bist, zu den echten Papas. Toll, dich zu sehen. Ich sag bewusst,
danke euch für die Einladung.
Wir sehen uns ja auch, genau, sehr gerne. Ich fange auch gleich direkt mal an mit unserem Gespräch. Du bist Podcaster, stürz mich rein. Du bist Podcaster, du bist Content Creator. Ich habe im Internet gelesen auch Ex-Rechtsanwalt. Mhm. Aber das ist Ex, lassen wir mal weg. Was war denn der Auslöser oder was ist der Auslöser für dich, öffentlich über deine Erfahrungen mit Überforderung als Vater zu sprechen?
Die Frage ist ja schon ganz schön
die ist knackig,
pointiert.
Also wir haben nicht viel Zeit, wir gehen gleich ins Eingemachte.
Also nur in Hinsicht jetzt, dass es die Überforderungsaspekte sind. Also ich sag mal, ich war Anwalt und habe ein Jahr Elternzeit genommen, als unser erstes Kind, unser Sohn, zur Welt kam. Und dann habe ich in diesem ein Jahr irgendwann gegen Ende gemerkt, dass ich nicht zurück in meinen Anwaltsjob kann und will, weil der zeitlich zumindest sehr fordernd war. Das war in der Großkanzlei und habe ich überlegt, okay, wenn ich jetzt so viel bei meinem Kind war und jetzt wieder zurück von 9 to 8 im Büro zu sitzen und dadurch gar nichts mehr von meinem Kind mitzubekommen, war für mich keine gute Option. Und dann haben Marie, meine Frau und ich uns lange überlegt, okay, wie können wir das machen? Und da war auch schon der Podcast quasi angedacht, im Konzept zumindest, und es fanden Gespräche statt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann springe ich jetzt ins sehr kalte Wasser. Und dann habe ich gegen Ende der Elternzeit gekündigt. Dann haben wir den Podcast gestartet. Das kam relativ schnell viel besser an, als ich dachte. Ich dachte, okay, wir machen jetzt hier so ein kleines Hobbyprojekt. Wer soll das hören? Hab mich auch ein bisschen vielleicht darüber lustig gemacht intern. Und dann lief das aber ganz gut. Und dann war es sehr naheliegend, auch Instagram mehr zu nutzen als zuvor. Vorher habe ich das wirklich einfach nur privat genutzt, wie wahrscheinlich die allermeisten Menschen. Und irgendwann, das hat aber noch ein bisschen gedauert, habe ich dann angefangen. Da war unsere Tochter dann schon auf der Welt. Also so im Sommer 22 hatte ich irgendwie Lust. Da bin ich nach Venedig geflogen mit unserer Tochter. Da war die gerade ein halbes Jahr, schon ein gutes halbes Jahr. Und habe da so ein bisschen in Stories darüber gesprochen, wie das so sich anfühlt, alleine mit unserer kleinen Tochter unterwegs zu sein. Und das ist sehr auf Zuspruch gefallen. Und es hat auch Spaß gemacht. Und dann habe ich eben mehr über die Themen gesprochen, die mich so im Alltag beschäftigen. Und dass das jetzt auch im Hinblick auf eure Frage sehr viel am Anfang zumindest mit Überforderung zu tun hatte, das habe ich jetzt gar nicht so strategisch überlegt, da einen Fokus zu setzen, dass war einfach das, was passiert ist bei mir. Und das habe ich dann eben nach außen getragen. Ja, so war das. Ja, das Allermeiste, was ich tue, kommt aus dem Herzen, was Vor- und Nachteile hat.
Ich meine aber vor allen Dingen Überforderung in dem Fall.
Ja, das eben, ja.
Überforderung geht ja sehr oft mit Stress einher. Wie ist denn das bei euch im Alltag mit den zwei Kindern und mit Marie? Was stresst dich denn am meisten? Dich als Sebastian oder auch dich als Vater vielleicht? Ich weiß nicht, ob es da zwei Antworten gibt sogar.
Ich glaube, es ist vor allen Dingen dieser Spagat, wie man es so schimpft, zwischen Beruf und Familie, also diese Vereinbarkeit. Was ja auch eine Lüge sein könnte, wenn man so wollte, zwischen Beruf und Familie, also Kinder in die Kita bringen, dann ab ins Büro, Termine abrattern und nebenbei noch kreativ sein und dann im Zweifel Kinder wieder abholen aus der Kita. Das machen Marie und ich im Wechsel, was das ein bisschen erleichtert. Und dann aber, so ist es mein Anspruch zumindest, möglichst präsent zu sein bei den Kindern, diese Zeit auch zu nutzen. Das ist unmöglich in meinem Fall. Da muss ich ein bisschen nachlässiger mit mir sein, dass das auch okay ist, dass mir das nicht so ganz so gut gelingt immer. Ich glaube, dieses in den zwischen den Welten hin und her und auch die mangelnde Struktur, die ich jetzt nicht mehr habe, seitdem ich diesen Festanstellungsjob im Büro sitzen nicht mehr habe, das sind für mich die Stressoren. Und was sich daraus so ergibt, führt dann eben zu Überlastung und Überforderung. Und es ist ein ständiges, in meinem Fall zumindest, so ein Jonglieren der verschiedenen Dinge. Ich glaube, das ist der Stress.
Okay, aber das hört sich ja fast so an, als würdest du dir deinen Job als Anwalt zurückwünschen, weil du dann eine Struktur hättest. Also ist das ja auch.
Ja, nicht. Oder? Nee, also den Beruf inhaltlich wünsche ich mir nicht zurück. Da war ich auch nicht so richtig. Das habe ich aber auch damals schon erkannt. Aber ich glaube, das kennen ja wahrscheinlich auch viele, dass sich das alles nicht so hundertprozentig richtig anfühlt. Aber es hatte mehr negative Aspekte als positive. Aber es hatte positive Aspekte insofern, als dass es eine feste Struktur gab. Ich wusste, okay, ich muss morgens da auf meinem Schreibtischstuhl sitzen und abends irgendwann kann ich gehen, grob ungefähr wann. Und in diesem Rahmen bewegte sich dann eben dieser Job. Und dieser Rahmen, den muss man sich als Freiberufler eben selbst schaffen, was mir nicht so leicht fällt. Aber das ist natürlich auch jammern auf hohem Niveau. Die Vorzüge, zumindest für mich, dieser freiberuflichen Tätigkeit überwiegen auf jeden Fall. Deswegen würde ich nicht dafür zurück in den Anwaltsjob gehen wollen.
Ich vermute aber auch, dass die Grenzen ja extrem verschwimmen, ne? Also ich meine, bei dir wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen stärker, weil ja sehr viel inhaltlich bei euch ja auch auf Familienthemen liegen. Und dann ist die Familie quasi, also wo ist da denn wirklich die Grenze, wenn man von Work-Life-Balance dann in dem Fall spricht?
Ja, das ist wirklich schwierig. Die Grenze versuche ich da zu setzen, wo ich wirklich mit der Familie oder auch nur mit den Kindern unterwegs bin. Versuche jetzt nicht noch nebenbei den Content-Gedanken quasi mitlaufen zu lassen und zu sagen, oh, guck mal, hier könnte man ja was drüber schreiben oder irgendwie ein Video zu machen oder vielleicht auch Fotos machen jetzt in dem Moment, ohne die Kinder explizit darzustellen. Aber klar, ich meine, das, was ich an Content produziere, um das mal so professionell nennen zu wollen, entspringt natürlich sehr viel aus mir selbst auch heraus. Und da ist es oft schwer, das loszulassen. Aber gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ich versuche das Handy dann auch immer weit weg liegen zu lassen. Das ist ja schon so ein Ding, wenn es da nah an mir dran ist, dass ich da versucht bin, nochmal irgendwie doch nochmal bei Insta zu schauen, wie läuft jetzt der aktuelle Post, wie performt der oder was gibt's für Nachrichten oder E-Mails zu checken oder so. Das versuche ich weitestgehend zu lassen, aber es geht halt nicht immer. Ich glaube, meine Herausforderung ist, da irgendwie nachsichtig mit mir selbst zu sein, zu sagen, ja, wenn es nicht geht, dann ist auch okay und mich nicht dafür auch noch fertig zu machen.
Ja, ich fühle das total. Ich fotografiere unheimlich gerne. Und wenn ich mit meiner Familie im Urlaub unterwegs bin, dann mein Sohn, der möchte schon gar nicht mehr auf Bildern drauf sein. Mhm. Und ist auch immer, wenn Papa nicht da ist, dann ist er irgendwo hängen geblieben. An irgendeiner Ecke ist er hängen geblieben und macht da wieder Bilder. Und dann muss die Familie warten. Und das, insofern, ja, kann ich total nachvollziehen.
Ich habe mir jetzt hier so eine Analogkamera gekauft. Point and Shoot.
Schön.
Ich hatte eine geliehen von Ben Bernschneider, eine Yashica, die war sehr geil. Und ich habe ihn gefragt, was ich mir jetzt zulegen soll, ob ich mir auch eine Yashica kaufen soll. Dann hat er diese Olympus Mew 2 empfohlen. Und die nehme ich dann immer mit, weil ich mache jetzt auch, habe ein neues Hobby, Fotos machen. Und dann mache ich es aber nicht mit dem Handy, sondern mit so einer Analogkamera. Da kann man auch kein Insta drauf checken. Das ist ganz praktisch.
Tipp des Tages.
Genau.
Ja. Zurück in der Zeit, was alles angeht. Dann, da ging es allen viel besser. Nee, auch nicht, aber anders.
Anders auf jeden Fall.
Ja.
Wie habt ihr es als Paar geschafft, die Care-Arbeit gleichberechtigt aufzuteilen? Also, ist ja eine Herausforderung und welche Herausforderungen begegnen euch dabei? Ich meine, ich glaube, da sprechen wir wahrscheinlich allen unseren Hörerinnen aus der Seele, vermutlich.
Ja, also wenn du die Frage so formulierst, wie habt ihr es geschafft, dann ist das ja schon ein abgeschlossener Prozess.
Stimmt.
Der wird dazu
wie schafft ihr es?
Ja, weiß ich gar nicht. Also es ist, glaube ich, also bei uns ist es ein Prozess. Wir sind da schon besser als vor 2 Jahren. Wir schaffen es aber immer noch nicht ganz. Das ist unser Ziel und unser Anspruch ist es, das möglichst gleichberechtigt zu tun. Das changiert natürlich immer, das schlägt immer in die eine oder andere Richtung aus. Das zu akzeptieren gehört auch dazu. Wir reden viel darüber, versuchen es zumindest, wie es gerade so ist. Und wenn sich irgendjemand da benachteiligt fühlt von uns beiden, versuchen wir das offen anzusprechen. Aber klar, das gelingt auch häufig nicht. Wir sind beide freiberuflich tätig. Manchmal hat Marie mehr zu tun oder muss auch mal ein paar Tage irgendwo hin. Sie ist ja auch Schauspielerin und dreht da. Dann schlägt das Pendel mal in die Richtung aus. Und da ich kein Schauspieler bin und nicht so viele Drehtage außerhalb habe, kann ich da nicht so diesen Ausgleich über den Beruf schaffen? Das versuchen wir dann irgendwie auszugleichen. Aber ich glaube, also für uns ist es das Wichtigste, dass das unser gemeinsames Ziel und Interesse ist, das so zu gestalten, dass es sich für beide fair anfühlt, und danach immer zu handeln und zu versuchen, das auszugleichen, ist anspruchsvoll genug. Also das gelingt eben auch oft nicht und dann endet es manchmal auch in Überlastung und Streit. Aber dann immer wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir wollen doch beide das Gleiche und das schaffen wir jetzt mehr als noch vor einiger Zeit. Das ist so ein Prozess, aber ich glaube, so dieses ganz verkrampfte Festhalten, es muss alles 50-50 sein und wenn es mal ein 50-49 ist, ist es schon scheiße und dann streiten wir uns. Das funktioniert nicht. Ich glaube, so ein bisschen loslassen und sagen, das schlägt mal in die eine oder andere Richtung aus. Wenn das das gemeinsame Ziel ist, dann funktioniert das einigermaßen.
Ja, ich glaube, ihr müsst wahrscheinlich da auch sehr flexibel sein, weil wenn du sagst, dass Marie sehr viel unterwegs ist, bist du ja dann das Backbone sozusagen, das quasi flexibel eben viele Dinge auffängt, ne?
Ja, das ist aber auch, wir müssen flexibel sein. Das ist aber auch dann umgekehrt der Fall. Also ich bin noch neu in dem Beruf, den ich jetzt ausübe. Dann ist es klar, glaube ich, dass es ein bisschen weniger ist, so was Marie schon sehr routinemäßig hat, so Außentermine und so. Aber wir versuchen schon, da auch ein Augenmerk drauf zu legen, dass ich natürlich in meiner jungen Phase dieser beruflichen Entwicklung Freiräume brauche, die jetzt nicht vielleicht unabhängig sofort monetär belohnt werden oder so, dass ich mehr Entwicklungszeit brauche, meine Themen zu entwickeln. Und das versuchen wir auch so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Aber ist natürlich nicht leicht, weil man schnell in dieses Schema rutscht, dass man sagt, okay, wenn da kein Geld für bezahlt wird, für die Arbeit, die da eingebracht wird, dann bringt es der Familie nicht unmittelbar was. Also das sind schon auch Herausforderungen, die, glaube ich, auch viele Familien kennen, die sich irgendwie beruflich neu strukturieren, sobald Kinder ins Spiel kommen. Vor allen Dingen eben Frauen, die ja immer noch hauptsächlich dann beruflich zurücktreten. Und da auch hinzugucken und zu sagen, die Care-Arbeit, die geleistet wird, muss irgendwie auch berücksichtigt werden beim Gesamtausgleich, bei dieser Gesamtgleichung.
Sebastian, wir haben ja gerade schon gesagt, du bist einer der wenigen Männer oder Väter, der offen und regelmäßig über Überforderung spricht, im Podcast, auf Instagram. Davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Und die Frage ist so, wieso ist das so? Warum verschweigen das so viele Männer? Was denkst du? Sind sie einfach nicht überfordert? Oder gibt es da andere Hintergründe? Du hast ja schon viel Gedanken darüber gemacht.
Ich glaube schon, dass es ist, glaube ich, nicht monokausal. Zum einen gibt es weniger Väter als Mütter, die diesen Alltag so leben, mit mehr Care-Arbeit, als es im Schnitt so ist. Die das tun sich vielleicht etwas schwerer damit, über Überforderung zu sprechen, weil dann wieder männliche Rollenbilder, vermeintliche männliche Rollenbilder und Prägung reinschneien, die sagen, nee, du als Mann, du musst das alles schaffen. Das Problem haben natürlich Frauen schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, aber für Männer ist es ja vielleicht eher noch etwas Neues, sich dem dieser Verantwortung zu stellen und vielleicht strahlt er noch ein bisschen mehr aus, du bist ein Mann und du hast es jetzt zu schaffen und über Gefühle redet man ja eh nicht und über Forderungen schon gar nicht. Ich glaube schon, dass sich das ändert. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der darüber spricht und das ist auch gut. Nicht nur auf Männer und Väter gesehen, sondern allgemein in der Gesellschaft ist es, glaube ich, immer noch ein Thema, das über Überlastung und so weniger gesprochen wird als über die positiven Seiten. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Elternschaft sprechen, ist es, glaube ich, in Deutschland immer noch nicht so richtig cool, da auch die Überforderungen mit anzusprechen. Aber das ändert sich und das ist auch gut so, weil es ist wirklich niemandem damit geholfen, wenn das öffentliche Bild ist, Elternschaft ist nur Erfüllung, nur geil und Anstrengung findet nicht statt, weil das ist unrealistisch. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten, für alle Eltern, dass Überforderung und Anstrengung nicht stattfindet im Elternleben, ist unrealistisch. Und das führt ja dazu, wenn es nicht stattfindet im öffentlichen Diskurs, dass sich alle, die das erleben, damit allein fühlen und sich selbst hinterfragen und sagen, warum bin ich eigentlich allein mit diesen Themen, was ja einfach nicht der Fall ist.
Mhm. Ja, du kommst ja jetzt oder ihr kommt ja auch immer so ein bisschen aus dieser 50-50-Ecke. Aber man muss natürlich auch sagen, auch Paare, die eher so das klassische Modell leben, da kann sich der Mann und Vater ja genauso überfordert fühlen. Ne? Zwar dann aus anderen Aspekten her, aber auch das wird ja nicht kommuniziert. Also wie du schon sagst, das sind einfach veraltete Rollenbilder.
Das wird ja auch häufig nicht beleuchtet. Es gibt ja auch Umfragen, die zeigen, dass mehr Väter sich familiär engagieren wollen, sich mehr der Verantwortung stellen wollen, das aber nicht können aus ganz unterschiedlichen Gründen. Entweder sind es finanzielle Gründe, die ja sehr häufig greifen. Da muss man dann gucken, wie man das angeht, Gender Pay Gap etc. Aber es sind eben auch alte Rollenbilder. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Männer, wenn sie so in dieser klassischen, tradierten Ernährerrolle ja manchmal auch gefangen sind, dass das ja auch nicht nur toll ist für die. Und da rauszukommen, ist natürlich am Ende die Verantwortung von allen Eltern individuell. Aber man kann natürlich auch politisch, systemisch ein bisschen nachhelfen und das leichter machen, ne? Dass Familien sich so aufteilen, wie sie es möchten, oder Eltern.
Ja, wenn die Rahmenbedingungen dann dementsprechend auch gestaltet sind. Ne? Also ich glaube, das ist ja, woran auch vieles scheitert. Aber das Thema Burnout bahnt sich ja gerade, wenn ich das richtig verfolge, auch so ein bisschen, also Eltern-Burnout, bahnt sich ja so ein bisschen so seinen Weg gerade, was Mental Load schon lange getan hat. Also das kennen wir ja, Patricia Camarata hat da ja, steht da ja auch sehr groß für. Du sprichst da auch drüber. Weil du es selbst erlebst, beziehungsweise weil es ein sehr starkes Thema auch für dich ist, weil Mental Load hat man ja häufig mit Müttern irgendwie in Verbindung gebracht bisher.
Ja, zu Recht auch. Das tragen ja auch Mütter immer noch hauptsächlich. Das geht aber bei uns so ein bisschen damit einher, dass wir dieses 50-50-Modell fahren. Das machen wir auch in Bezug auf Mental Load und versuchen das so ein bisschen auch zu spiegeln. Also wir haben, schreiben uns das auf, was jeder macht. Das sind Verantwortlichkeiten, die klar geregelt sind. Und auch da gucken wir immer wieder, ist das gerade fair oder nicht. Wir haben jetzt gerade so einen Mental Load Test gemacht mit der Zeit. Und da kam auch bei heraus, dass es einigermaßen 50-50 aufgeteilt ist. Aber das ist großes Konfliktpotenzial in unserer Beziehung zumindest. Ich glaube, den allermeisten auch. In vielen Beziehungen wird das, glaube ich, totgeschwiegen so. Wenn wir jetzt von einem tradierten Rollenmodell sprechen, wo der Mann einer Erwerbsarbeit nachgeht und die Frau mehr zu Hause ist, wird oft, glaube ich, noch vergessen, dass das viel mehr ist als nur das Tun, ja, zu Hause sich um eine Haushaltung, um die Kinder kümmern und sondern auch sehr viel im Kopf stattfindet, was Männer, glaube ich, noch viel lernen müssen, was das eigentlich für ein Aufwand ist. Und viele Männer sind, glaube ich, auch ganz froh, dass das Thema noch nicht so präsent ist. So war es bei mir zumindest auch, als Marie damit um die Ecke kam, war unser Sohn gerade ein paar Monate alt. Und dann schickte sie mir eine E-Mail aus dem Zug. Sie kam gerade von irgendeinem Job und hatte da über Mental Load und so sehr, sehr viel gelesen und machte dann so eine Liste von den Mental Load-Aufgaben, die sie bei ihr sieht, und eine Liste, die sie bei mir sieht. Und meine Liste war wesentlich kürzer. Und meine initiale Reaktion war Wut und Gegenwehr. Aber ich muss rückblickend sagen, dass ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt habe und dachte, ja, also ich habe sehr viel mehr mit dem Kind, mit unserem Sohn gemacht, weil Maria gearbeitet hat und nicht in Elternzeit war. Aber diese ganzen gedanklichen Arbeiten und Belastungen, die lagen schon hauptsächlich bei Marie. Und es war ein sehr langer Prozess, bis wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind, und noch lange nicht am Ende eines solchen Weges. Ich glaube, da kann man auch gar nicht hinkommen, bis wir das konfliktfrei so bekommen haben, dass die Wertschätzung auf beiden Seiten da ist und das Sehen, was der Partner, die Partnerin da alles trägt, das ist, glaube ich, das Wichtigste in Beziehungen. Und da muss man drüber sprechen. Ist aber sehr unangenehm, aus meiner Erfahrung, kann ich sagen.
Ja, man muss drüber sprechen, also als Paar. Man muss natürlich für sich selbst erstmal einiges klar kriegen. Wie du schon gesagt hast, anfangs hast du dich eher gewehrt gegen diesen Gedanken. Und dann haben wir natürlich noch so die politischen Rahmenbedingungen, aber auch natürlich die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Väter und Mütter, die das natürlich noch verschärfen, ne, verstärken. Die ersten beiden Punkte haben wir selbst in der Hand, ne? Aber wie ist das mit den übergeordneten Sachen? Hast du da eine Idee? wie wir da alle vielleicht diesen gesellschaftlichen Druck etwas drosseln können. Also außer, dass man natürlich öffentlich, wie ihr es macht, darüber spricht, aber ihr habt ja auch nur eine gewisse Zielgruppe. Also ich weiß nicht, wie es bei dem Podcast und wie es bei deinem Instagram-Kanal ist, aber ich gehe mal davon aus, dass das eher Frauen sind, die euch folgen, die euch hören, die euch lesen. Und ja, wie erreichen wir die anderen 50%?
Tja, ja, das ist die große Frage. Ich glaube schon, dass auf politischer Ebene viele Maßnahmen möglich und auch nötig wären, um Strukturen zu schaffen, die es selbstverständlicher machen, dass Männer und Väter sich ihrer Verantwortung gewahr werden und die auch übernehmen. Man muss ja nicht weit gucken über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus. In anderen EU-Ländern läuft es ja mitunter ganz anders, was die familienpolitischen Themen angeht. Und da funktioniert es ja sehr gut. Und der Witz ist ja, das funktioniert ja dann nicht nur für die Familien gut, sondern auch für die Wirtschaft. Das Argument wird ja häufig gezogen, dass wir uns in diesen Zeiten vor allen Dingen nicht leisten können, da jetzt familienpolitisch noch mehr Almosen, das Wort wurde tatsächlich mal benutzt, zu verteilen. Ich glaube schon, dass die Politik da in der Verantwortung steht, Strukturen zu schaffen, die es Familien leichter machen, so zu leben, wie es der vermeintlich moderne Duktus wäre. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was können wir tun, um die Männer zu erreichen? Ich glaube, den Männern muss Strukturen vorgelegt werden, die es ihnen auch erleichtern, dem nachzukommen. Aber am Ende trifft Männer und Väter eben doch jeweils eine sehr individuelle Verantwortung, sich zu überlegen, okay, ich will also Kinder bekommen mit meiner Partnerin. Was heißt das für mich? Also dieses alte Denken, das Kind ist dann auf der Welt und dann ist es erstmal die Mutter, die verantwortlich für das Kind ist, was ja sehr tief, glaube ich, noch verankert ist in unserer Gesellschaft. Das müssen wir mal langsam loslassen, also sehr schnell vielleicht sogar. Weil wenn ich Vater bin und mir überlege, ein Kind mit in diese Welt zu setzen, dann bin ich ja 50% der Eltern dieses Kindes. Und mir dann zu überlegen, was heißt das, über die Ernährerrolle hinaus und wirklich konkret mit meiner Partnerin darüber zu reden, bevor das Kind da ist, ich glaube, das ist der erste und wichtige Schritt. Und das wird häufig, glaube ich, versäumt. Und dann ist das Kind da und dann ist die Überraschung groß, wenn man dann doch sagt, oh ja, kannst du nicht doch vorstellen, mehr als 2 Monate Elternzeit zu nehmen? Dann, ah nee, geht nicht, weil ich bin ja in so einem tollen Job und mein Chef will das ja nicht. Dann ist es schwer, da noch irgendwie sich neu zu strukturieren.
Das stimmt. Dass es häufig versäumt wird, das finde ich ganz spannend, weil das zieht sich wirklich durch alle Gespräche, die wir zu dem Thema haben. Ne? Also wir sind uns alle einig, es muss im Vorfeld irgendwas passieren. Es müssen die Grenzen vielleicht auch abgesteckt werden. Oder es muss einfach über die Rolle, über seine eigene Rolle in dem Konstrukt Eltern gesprochen werden, ne? Im Vorfeld. Und was mir dann aber auch einfällt, zu dem einen, was sind die Pflichten, gehören ja auch immer in gewisser Weise ein Stück weit die Rechte dazu. Und das Thema Selbstfürsorge ist dann ja auch eigentlich etwas, worüber sehr selten gesprochen wird, nämlich dieses klassische Me-Time. Ne? Also bei den einen ist es ein bisschen zu viel, bei den anderen ist es ein bisschen zu wenig. Da auch einen Ausgleich zu schaffen. Wie schaffst du für dich in deinem Alltag und in eurem Alltag so deine Räume für, oder wie sorgst du für dich selber einfach?
Ich war letztes Jahr, ging es mir so gar nicht so gut und dann war ich längere Zeit in einer Tagesklinik und da habe ich das erstmalig überhaupt, ehrlich gesagt, gelernt oder gehört oder überhaupt verstanden, was das überhaupt sein soll, diese Selbstfürsorge. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens überhaupt gar nicht ansatzweise in einem Bewusstsein dessen gelebt habe. Und seitdem versuche ich mir im Alltag so gut es geht, so kleine Auszeiten zu verschaffen. Und wenn es nur irgendwie 5 Minuten um den Block spazieren ist, wenn es gerade alles ein bisschen too much ist, wenn es zeitlich irgendwie geht. Ich versuche wieder regelmäßiger zu joggen, was ich, bevor ich Vater war, gemacht habe. Und Meditation versuche ich auch einzubinden in meinen Alltag. Was jetzt gerade wieder nicht klappt, was mich frustriert, weil es monatelang irgendwie habe es geschafft, jeden Tag so 10 Minuten. Also so kleine Sachen, die dann schon für mich jetzt zumindest einen erheblichen Unterschied machen. Aber das Wichtigste für mich ist zumindest zu erkennen, okay, jetzt wird es gerade wieder kritisch, gerade sehr viel, das ist auch okay so, aber dann nicht, also ich nicht da reinzurutschen und zu sagen, Gott, es ist alles furchtbar und es wird auch nie wieder besser, sondern mich da selbst so ein bisschen rauszuholen, zu sagen, okay, vielleicht kurz hinsetzen, durchatmen, das und das jetzt noch durchstehen oder auch nicht und dann vielleicht auch mal einen halben Tag irgendwas machen, was mir gut tut, wenn es irgendwie möglich ist. Aber ich glaube, ein bisschen was ist immer möglich, auch wenn der Alltag komplett zugepackt ist. Ein bisschen was geht immer. Und wenn es nur, wie gesagt, irgendwie 2 Minuten mal durchatmen ist, kann schon einen erheblichen Unterschied machen.
Mal vorausgesetzt, wir haben jetzt hier einen Hörer, der sich total überfordert fühlt, aber sich das Ganze noch gar nicht eingesteht, also noch nicht ausgesprochen hat. Jetzt hast du schon ganz viele Tipps genannt, aber gibt es etwas, was man als ersten Schritt benennen kann? Also ist es dieses einfach mal 2 Minuten atmen oder was würdest du so jemandem raten?
Ja, ich glaube tatsächlich, das ist für mich auch alles noch so neu, aber ich kann mich dann eben doch noch so sehr gut da hineinfühlen in wie das ist, wenn man das so gar nicht wahrnimmt. Ich glaube, darum geht's. Also das wahrzunehmen, dass man gerade, dass es einem nicht so gut geht, das fällt, glaube ich, vielen schwer. Es ist mir auf jeden Fall eine lange Zeit meines Lebens unglaublich schwer gefallen. Dann habe ich dazu tendiert, mich abzulenken durch Medienkonsum oder wie auch immer. Aber mal so bei sich zu bleiben und reinzuspüren, das klingt jetzt so wahnsinnig esoterisch, aber das hilft schon sehr. Und zu gucken, okay, wie geht's mir jetzt eigentlich? Was sind das für Gefühle, die sich jetzt da gerade ihren Bahn brechen? Häufig ist ja dann, wie sich es äußert, irgendwie Wut. Dann ist man wütend auf irgendwen oder auf sich selbst. Und zu schauen, okay, was ist jetzt eigentlich gerade wirklich los? Da kann Meditation wirklich helfen. Ich kann es mittlerweile, ich habe es jahrelang versucht, habe es immer wieder frustriert weggeworfen als Konzept. Aber jetzt gerade, wenn ich es dann mache, gelingt es mir ganz gut. Aber ja, ich glaube, in sich hineinspüren und gucken, okay, was ist eigentlich los? Und sich dann auch einzugestehen, dass es okay ist, wenn man mal, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man überlastet ist. Es ist ganz schwierig, aber ich würde schon sagen, sich so diese Momente zu schaffen, wo man mit sich allein ist, ohne irgendeinen anderen, eine andere Stimulation, wie Fernsehen, irgendwelche Art von Medien oder Alkohol oder was weiß ich was, die einfach nur mal hinsetzen und 5 Minuten bei sich bleiben und gucken, wie es einem geht, auch so körperlich ins Hineinspüren.
Finde ich total,
alles sehr vage, aber
ja, aber finde ich total spannend. Und ein Schlagwort, was ja oft als bei Selbstfürsorge oder Selfcare genannt wird, ist ja auch die Me-Time, finde ich, ne? Also, aber das darf man tatsächlich nicht verwechseln. Also klar kann man auch mal irgendwie eine Serie gucken oder auch joggen gehen, das ist beides wichtig und richtig, aber klar, einfach mal diese Auseinandersetzung mit seinem Innersten suchen, das ist da natürlich noch nicht gegeben.
Ja, das ist natürlich oft auch unangenehm. Also das heißt natürlich, bei mir war es oft unangenehm. Das habe ich aber gar nicht so reflektiert oder realisiert und habe mich eben von einer Ablenkung in die andere gestürzt. Weil wenn ich nur allein war mit mir selbst und konnte nicht mal Musik hören dabei oder so, dann war das sehr unangenehm, ohne dass ich wusste, warum. Das aber so ein bisschen zu üben und in sich reinzufühlen, da muss man sich dem auch so ein bisschen stellen. Es ist nicht nur angenehm, aber da kann man mit einer bisschen Zeit und eventuell auch, wenn es nötig ist, therapeutischer Hilfe ganz schön viel lernen. Und es lohnt sich, zumindest ist meine subjektive Erfahrung, sehr. Weil da, ich kann es nur von meinem Fall da ist wesentlich mehr Lebensqualität, als ich jemals für möglich gehalten hätte. Und das nur im ganz Kleinen. Es geht gar nicht um das Streben nach Glück oder so. Aber so die ganz kleinen Momente, die sich jetzt mir immer mehr zeigen, die habe ich früher überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich überhaupt nicht bei mir war. Immer nur im Außen.
Da können ja schon 5 Minuten eigentlich schon viel bewirken, ne? Also diese Runde
also um den Block.
Hält man manchmal für zu kurz? Nee, warum denn nicht gleich einen ganzen Spaziergang? Ja, aber vielleicht hilft es, um wirklich mal kurz seine Gedanken zu zentrieren oder sowas.
Total. Und wenn man diesen Anspruch hat, nee, es muss ein Spaziergang sein oder es muss jetzt irgendwie Stunde Workout sein oder halbe Stunde oder es muss die 15-Minuten-Meditation sein. Das ist oftmals, das ist meine Erfahrung, die Hürde schon so hoch, dass man denkt, nee, schaffe ich nicht, also lasse ich es gleich ganz. So ganz kleine punktuelle Situationen zu erschaffen, ist aber auf jeden Fall ein Anfang, den man vielleicht schaffen kann und das bringt schon sehr viel mehr, als wenn man sich nur ärgert, weil man die großen Dinge nicht schafft.
Total. Ja. Wir haben jetzt wenig über dein Kind gesprochen. Inwiefern hat sich da die Beziehung zwischen euch verändert jetzt mit dem Thema Überforderung und auch das Bewusstsein, was du oder was ihr geschaffen habt? Gibt es da irgendwie eine Veränderung oder bist du da bewusster drin?
Deutlich. Also ich habe ja zwei Kinder mittlerweile und als es mir nicht so gut ging, also ich habe schon sehr viel auf die Kinder projiziert von, wenn es, keine Ahnung, wieder zu anstrengend war, wenn mir alles zu viel war, dann dachte ich immer so, warum sind meine Kinder so anstrengend und so. Jetzt mittlerweile habe ich begriffen, dass da auch sehr viel bei mir liegt, was das angeht. Und ich will schon sagen, dadurch, dass ich ein bisschen besser auf mich aufpasse und aber auch besser erkenne, wie es mir eigentlich gerade geht, hat sich das Verhältnis zu meinen Kindern also deutlich verbessert. Das heißt nicht, dass ich jetzt wie so ein Zen-Vater durch die Gegend renne und alles, was meine Kinder machen, lässt mich kalt. Aber mir fällt es jetzt leichter zu reflektieren, okay, wo war ich vielleicht überfordert? Dass es mir leichter fällt, auch mal aus Momenten auszusteigen, die vielleicht früher sich perpetuiert hätten, verselbstständigt, wo es mir dann tagelang schlecht geht und ich tagelang mit schlechter Laune durch die Gegend renne, gelingt es mir jetzt eher auszusteigen. Und ich würde schon sagen, dass meine Kinder das merken und meine Kinder da vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit haben im Umgang mit ihrem Vater. Und wenn es dann trotzdem mal irgendwie nicht gelingt, mich selbst zu regulieren, was ja auch ein hehrer Anspruch ist, an dem man auch zugrunde gehen kann, dann spreche ich mit meinen Kindern darüber im Nachhinein. Ja, da bin ich ein bisschen laut geworden, es tut mir leid. Ich versuche ihnen zu erklären, dass es nichts mit ihnen zu tun hat, sondern mit mir und dass ich mich selbst darum kümmere, dass ich auf mich aufpasse, dass ich ein bisschen überlastet bin, dass ich jetzt ein bisschen Ruhe brauche und so weiter. Also ich versuche meinen Kindern da, auch wenn ich mir dabei manchmal ein bisschen albern vorkomme, weil sie sind auch recht klein, aber ich glaube, es hilft schon viel, mit den Kindern über all diese Dinge zu sprechen. Mhm. Weil ich bin so aufgewachsen, da wurde eben überhaupt gar nicht über sowas gesprochen. Und ich glaube schon, dass man Kindern das zutrauen und vielleicht auch zumuten kann, da ganz offen über das Innenleben auch von uns Erwachsenen zu sprechen und das überhaupt nicht von ihnen fernzuhalten oder zu tabuisieren oder so. Weil nur so lernen sie ja auch, also sie lernen A, wie geht's meinem Papa eigentlich gerade und sie lernen ja auch in Bezug auf sich, das vielleicht schon zu reflektieren in einem anderen Maße, aber ein bisschen schon.
Ja. Hm.
Sebastian, du hast mal erwähnt, dass das Sprechen über diese Themen wie Überforderung, Mental Load, Elternburnout auch eine Art von Selbsttherapie für dich ist. Gilt das generell für jede Gespräche? Also in erster Linie sprichst du ja entweder mit Marie in eurem Podcast darüber, also jedenfalls so für die Öffentlichkeit, oder halt du sprichst über Instagram bei Reels, sozusagen mit deinen Followern darüber. Sind das so deine zwei Ansprechgruppen oder sprichst du noch mit anderen darüber und unterscheidet sich das? Also ich meine, das ist eine Frage, die sich im Grunde schon von selbst beantwortet, weil das eine ist natürlich irgendwie, wenn du zu deinen Followern sprichst, da gibt's ja selten direktes Feedback, erst im Nachgang. Mhm. Die Gespräche mit Marie sind da ja sehr viel direkter, aber ich frage mich zum Beispiel auch, thematisierst du das auch gegenüber Freunden, anderen Vätern, Männern, weil das ist ja auch mal ein interessanter Blickwinkel und das würde ja auch sozusagen mehr Männer und Väter sensibilisieren, also dass man einfach auch regelmäßig über diese Themen spricht, ne? Und nicht nur über Autos und Fußball und das Wochenende.
Ja, ich versuche zumindest im Freundeskreis und auch Bekanntenkreis mehr noch als früher irgendwie über die Themen zu sprechen, die mich interessieren. Und das habe ich einfach mittlerweile verstanden. Das war auch lange mein Störgefühl, diese, jetzt mal sehr klischeemäßig gesprochen, Standard-Männergespräche über Sport, Karriere, Autos und so, das hat mich nie so richtig interessiert. Das habe ich aber auch erst kürzlich verstanden, dass das auch okay ist und das ist, also ich versuche schon mit meinen männlichen nahestehenden Personen über mein Innenleben zu sprechen und kriege dann auch viel mehr von dem zurück. Von der anderen Seite, ich glaube schon, dass das auch allen Männern sehr gut täte, wenn da noch mehr drüber gesprochen würde. Sonst, also ich spreche natürlich immer noch, das heißt natürlich, ich spreche jede Woche einmal mit meinem Therapeuten, wenn ich gerade nicht keine Zeit habe, weil Kinder krank und Kita zu oder so. Es hat jetzt keine unterschiedlichen Qualitäten, würde ich sagen. Ich spreche natürlich mit meinem Therapeuten anders als mit Marie. Ich spreche mit Marie anders als in die Kamera, wenn ich ein Reel mache. Aber also, was ich so nach außen trage, kommt ja auch irgendwann wieder zurück. Nicht unmittelbar, weil es kein Gespräch ist bei Instagram. Aber ich kriege ja auch viele Nachrichten von Leuten. Das ist ja auch Feedback und das hilft mir ja auch. Deswegen hat es ja schon so ein bisschen was Therapeutisches. Weil genauso wie es anderen, und das ist das Feedback, hilft, wenn ich über Überforderungen und Co. spreche, hilft es mir natürlich auch, wenn aus meiner Community das Feedback ist, dass auch die ihre Geschichten teilen. Das hat ja immer etwas Heilsames. Also Gesprächstherapie gibt es ja nicht umsonst, weil es immer was Heilsames ist, das erstmal aus sich rauszuholen. Und dann ist es etwas Heilsames herauszufinden, dass es auch anderen so geht, dass man nicht alleine ist mit irgendwelchen Problemen oder Themen. Und das ist bei mir auch der Fall. Also ich verstehe meine Community wirklich als Community, weil ich da auch viel draus ziehe. Wenn ich da von persönlichen Erfahrungen lese, dann hilft mir das ja auch. Das ist ja ein Teilen auf beiden Seiten. Es ist ja nicht nur, ich stehe auf dem Podest und spreche zu so vielen Menschen, sondern da kommt ja auch viel zurück, wovon ich auch sehr profitiere.
Das Schöne dabei ist ja eben, weil du, ich sag mal, als Vater ja auch darüber sprichst, ja ein gewisses Tabu oder in dem Thema Raum gibst, was bisher eher so ein stärkeres tabuisiert wurde. Ähnliches ist es aber auch mit, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, Regretting Motherhood oder in dem Fall Fatherhood, weil viele freuen sich natürlich über Kinder und sind gerne Mutter, Vater. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die das bereuen im Nachhinein. Und darüber hast du dir auch schon Gedanken gemacht. Magst du die mal mit uns teilen?
Ja, ich habe das thematisiert. Ich weiß noch, das war Anfang 23. Das war auch in der Phase, wo es mir persönlich nicht so gut ging. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich das bereue, Vater geworden zu sein, würde ich es mit einem klaren Nein beantworten. Ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was unbedingt, so geht es wahrscheinlich schon leider vielen, aber es muss ja nicht unbedingt in Zement gegossen sein. Also zu hadern mit der Elternrolle, ich glaube, das kennen die meisten. Da würde ich nochmal eine Linie ziehen zu den Fällen, dass es wirklich Menschen gibt, die damit so stark hadern, dass sie es so stark bereuen, dass sie, wenn man sie danach fragt, sofort das rückgängig machen wollen würden. So ging es mir, glaube ich, nicht, aber ich habe schon sehr stark phasenweise gehadert mit meiner Vaterrolle. So, das war ein Kampf, das hatte auch viel mit meinen mentalen Gesundheitsproblemen zu tun. Jetzt ist es anders. Deswegen würde ich da auch nochmal vielleicht die Hoffnung schärfen wollen für Menschen, die sich gerade so fühlen, als wäre das eine Fehlentscheidung gewesen. Das kann sich auch ändern. Es muss nicht immer so sein, aber natürlich gibt es Menschen, die damit langfristig hadern. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man darüber spricht, weil in unserer Gesellschaft schon, vor allen Dingen in den Deutschen, glaube ich, das Bild vorherrscht, Kinder sind die absolute Erfüllung. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf Mütter. Da sind wir immer noch teilweise in einer sehr verkrusteten Mutterrolle verhaftet, die auch dem Patriarchat, glaube ich, geschuldet ist, dass für Mütter ist es die absolute Erfüllung und aber auch ein Muss und absoluter Lebensinhalt und Zweck, Mutter zu sein oder für Frauen. Und ich glaube schon, dass wir da noch viel mehr enttabuisieren müssen, was auch dadurch erreicht werden kann, über die Überforderungsseiten von Elternschaft und Mutterschaft und Vaterschaft zu sprechen. Und dass es kein Tabu sein sollte, sich hinzustellen, zu sagen, ich bereue das. Also was kommt dann zurück? Dann kommt immer, wer will das, deine Kinder lesen und so. Ja, aber im Zweifel sprechen diese Menschen ja auch mit ihren Kindern darüber. Und irgendwann sind die Kinder so alt, dass vielleicht auch einordnen zu können. Und da finde ich es besser, frühzeitig darüber zu sprechen, als das zu verheimlichen und sich entsprechend zu verhalten. Also es ist ein Thema, was mich nicht betrifft, aber ich weiß, dass viele das betrifft und vielleicht viele sich nicht trauen, darüber zu sprechen und da das so ein bisschen zu enttabuisieren und einen normaleren Umgang mit dem Thema Elternschaft zu haben und das nicht so zu idealisieren, das würde uns, glaube ich, allen sehr gut tun. Sowohl Leuten, die Kinder haben, als auch Leuten, die keine Kinder haben.
Ja, und im Zweifel haben die Kinder dann irgendwann ja selber Kinder.
Ja, so,
und
genau.
Wenn man dann es geschafft hat, wirklich auch einfach, man muss das Thema ja nicht zu einem Überthema machen, aber ich denke, einfach offen darüber zu sprechen, wie über andere Themen auch, ist schon geholfen.
Ich glaube, es wäre echt ganz cool, wenn dieser normale Umgang mit Elternschaft, wo die positiven Aspekte herausgestellt werden, aber auch die negativen, würde vielen auch helfen, sich ein genaueres Bild davon machen zu können, was Elternschaft bedeutet. Also ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die mir geschrieben haben, aufgrund eures Podcasts habe ich mich jetzt dazu entschieden, keine Kinder zu bekommen. Dann bin ich erst aus allen Wolken gefallen und habe gedacht, ach du Schreck, was hast du da angerichtet? Aber irgendwie denke ich mir auch, ey, also ich will nicht dafür verantwortlich sein, so, das ist schon eine schwere Last. Aber es ist doch cool, wenn sich Menschen damit mal ein bisschen dezidierter auseinandersetzen, was es heißt, Eltern zu werden. Weil nur diese rosarote Brille und dieser Erfüllungsgedanke, wenn ich erstmal ein Kind habe, dann wird sowieso alles richtig toll. Das ist halt nicht so in den allermeisten Fällen. Ja. Und sich mit diesen Aspekten auch mal vorher auseinanderzusetzen, kann, glaube ich, nicht schaden.
Ich finde das spannend, was du sagst, wenn sich jemand bei dir gemeldet hat und quasi sich komplett umentschieden hat, dann wäre meine Theorie ja auch, vielleicht gab es da bestimmte, ich sag mal, ein bestimmtes Lebensbild, vorgefertigt durch Eltern, wo man sich berufen fühlte, das zu erfüllen und plötzlich festgestellt hat, ich muss das eigentlich gar nicht erfüllen.
Absolut, ja. Ich kenne viele Leute, mich eingeschlossen, die in Phasen ihres Lebens mal darüber nachgedacht haben, kinderlos dieses Leben zu schreiben. Und ja, why not? Also ich glaube nicht. Und ich bin Vater und ich bin angekommen in dieser Rolle und ich bin sehr glücklich damit und ich will es nicht rückgängig machen. Aber ich hätte bestimmt auch ein alternatives Lebensmodell mir vorstellen können. Why not?
Ja, wobei man sagen muss, dass man als Vater eines Zweijährigen vielleicht ganz anders drauf ist und agiert als ein Vater eines 20-Jährigen. Es sind beides Väter, aber deshalb finde ich das auch zu absolut, so dieses Regretting Mother oder Fatherhood Thema, weil wann zieht man denn den Schlussstrich, wann resümiert man? Das ist ja total schwierig.
Exakt.
Und tatsächlich, was ich da als Fazit ziehe, ist wirklich immer drüber sprechen in dem Moment, wie geht es mir in dem Moment, aber das nicht so total zu verallgemeinern. Ne? Aber ja, wie du schon sagst, wir sprechen einfach zu wenig drüber.
Ganz genau.
Trotz unserer Podcast.
Auch bei diesem Thema ein. Ja, ja.
Gut, wir müssen noch über unsere letzte Frage sprechen. Und zwar alle, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, wissen, zum Schluss haben wir immer eine Spotify-Playlist-Frage. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Wir haben bei Spotify kann man nicht nur unseren Podcast finden, sondern auch eine echte Papas-Playlist. Und die wächst von Folge zu Folge an, weil sich jeder unserer Gäste einen Song wünschen darf. Das kann dein Lieblingssong sein. Das kann ein Song sein, den du heute Morgen im Radio zufällig gehört hast. Das kann ein Song sein, der zu dir passt oder zum Thema dieser Folge. Da hast du total freie Wahl, Sebastian.
Ich würde es jetzt nicht tagesaktuell zu dem Thema machen. Ich würde euch einfach mit einem Lied einer meiner Lieblings. Boah, jetzt ist es passiert fast. Jetzt ist das Konstrukt hier fast zusammen.
Das Mikro.
Erfreuen, falls es eine Freude ist. Das ist von The National. Nehme ich mal Demons.
Guter Song.
Ja, das ist ein guter Song, ja.
Ja. Habe ich erlebt in der Elbphilharmonie.
Ja, da bin ich sehr, sehr neidisch. Sehr neidisch. Ich hätte die Chance gehabt, die in Berlin live zu erleben, aber an dem Abend musste ich länger in der Kanzlei bleiben. Das ist jetzt einer der Vorzüge, das konkret passiert nicht mehr.
Schön.
Wenn National nochmal herkommt, dann komme ich
auch. Noch ein Satz vielleicht zu dem Song, warum du den jetzt ausgesucht hast?
Ich weiß nicht, das ist ein Song, der mich einfach auf sehr vielen Ebenen berührt. Das ist ein Song, der auch so Traurigkeit und dunkle Seiten von mir anspricht. Das ist aber auch immer ein Teil von mir. Und ich glaube, es ist für mich zumindest wichtig zu akzeptieren, dass das ein Teil von mir ist und den nicht zu verteufeln oder zu dämonisieren. Und deswegen finde ich es ganz passend.
Ah, okay. Super. Okay, also dieser Song kommt auf die Spotify-Playlist der echten Papas, die ihr, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung in einer Sache, abonnieren könnt, genauso wie unseren Podcast selbst. Abonnieren, anhören, weitersagen, bewerten ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. 5 Sterne gibt es, glaube ich, immer, oder? Naja.
Mindestens.
Gut, und wenn ihr eine Frage zum Podcast habt, zur Playlist, zu Sebastian oder generell zu uns, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, die beantworten wir immer postwendend, und an wohin diese E-Mail geht, das weiß immer der Flo, weil der hatte sich das auf den Oberarm tätowiert.
Nee, das ist immer noch podcast@echtepapas.de.
Okay, gut. Und wo wir gerade Werbung machen, Sebastian, wo findet man dich am besten? Wir haben schon euren Podcast erwähnt, man findet dich bei Instagram ganz einfach unter Tigges. Was steht
das reicht.
Das reicht. Genau. Steht demnächst noch irgendwas an, auf was wir unsere Hörer und Hörerinnen verweisen müssen? Sehen wir dich im Dschungelcamp? Nee, das hat nicht geklappt.
Ja,
gibt's ein Buch? Gibt's ein Buch?
Das übliche.
Doku.
Wann erscheint diese Folge? Wann erscheint die Folge? Im September oder Oktober oder so, ne?
Ja, genau. Also was steht im Herbst bei euch an?
25.09.
25.09. Ja, dann werde ich wahrscheinlich schon gesagt haben, was ich jetzt hier bei euch premieremäßig sagen werde. Du ahnst es schon, halb im Scherz gesagt, aber ich habe mich jetzt dann doch dazu durchgerungen, endlich auch ein Buch zu schreiben. Also ich finde einfach, es braucht noch einen Dad-Influencer, der ein Buch schreibt. Meins wird natürlich viel ganz anders und toller und großartiger. Nee, ich werde jetzt wahrscheinlich nächste Woche den Vertrag unterschreiben, dann werde ich, das wird das große Projekt für mich Ende 24, Anfang 25. Ich habe immer gern geschrieben, habe aber immer gedacht, was soll ich schreiben, was irgendwen interessiert, außer mich selbst und vielleicht ein paar Leute im engeren Kreis, mit denen ich das auch mal teile. Aber ich traue mich jetzt, und das ist auch Ergebnis meiner jetzt Therapie, meinen Neigungen auch mal ein bisschen nachzugehen, und dann werde ich jetzt dieses Buch schreiben, und es wird ein sehr persönliches Buch, aber auch ein Buch, was, glaube ich, für viele Väter und vielleicht sogar auch Mütter ganz interessant sein kann, weil ich aus einer persönlichen Sicht, aber auch auf übergeordneter Metaebene über die Themen spreche, die mir in den letzten 4,5 Jahren so begegnet sind.
Ja, okay.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, finde ich auch total wichtig, und finde ich auch total wichtig für diesen Zeitpunkt gerade, weil tatsächlich, ich verfolge den Markt so ein bisschen mit den Väterbüchern, und letztes Jahr sind relativ viele erschienen und dieses Jahr war überhaupt nichts. Also bisher ist noch überhaupt kein Buch zu dem Thema erschienen, und ich frage mich so, was los? Und aber es ist halt so wichtig, dass man nicht nur auf Podcasts und bei Social Media, nee, auch in den klassischen Buchmarkt muss man halt das Thema spielen, und deshalb braucht es mindestens ein Buch, ein Vaterbuch pro Jahr, mindestens eins, also insoweit.
Ja, dieses Jahr werde ich es dann nicht mehr schaffen, nee, diese Lücke zu füllen, aber ich hoffe, nächstes Jahr kommt dann nicht die große nächste Schwemme mit meinem. Ich hoffe, nächstes Jahr bin ich das einzige Vaterbuch.
Gut, ja, okay, und dann laden wir dich natürlich wieder ein.
Das würde mich sehr freuen, ja.
Weil dann gibt's ja viel zu erzählen wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Gut. Ja, dann erstmal vielen Dank, ja, dass du da warst, für deinen Podcast, für deine Impulse auch auf Instagram, und ich sag jetzt mal für das Buch. Aus das hinausfließt, das hier.
Wenn ich das irgendwann zu Ende bringe. Ich
hoffe, no pressure.
Respekt vor diesem Vorhaben. Ja, ich danke euch sehr für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin etwas überrascht, dass wir jetzt schon am Ende sind. So,
gehen wir
so
zurück.
Kurzweilig war es. Das ist ein gutes Zeichen.
Ist ein bisschen schade, aber gut, muss ja noch genug Stoff freigeben. So machen wir es auf jeden Fall. Sebastian, vielen Dank. Wir hören uns irgendwann, und alle anderen hören wir hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Genau.
Okay,
bis bald.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.